360 Grad von Chef zu Chef.
Der Unternehmer-Podcast der VR Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
Gemeinsam Zukunft gestalten. Erfolgsfaktor Vertrauen. Warum V wie Vertrauen der wichtigste Wert bei der Auswahl deiner Investoren, deiner Bank, deiner Kunden, deiner Mitarbeiter und deiner Lieferanten ist. Genau darüber reden wir heute in der Folge mit Michael Wolz, der, ich sag mal so ein bisschen ganz bescheiden, als Hidden Champion europaweit die Bootsdecks, also das, was da Holzding drauf ist, wasserdicht für kleine, große, dicke Düngeboote, für eigentlich überall mit über 100 Mitarbeitern europaweit unterwegs und das hier vom flachen Land aus. Also das ist ein echter Hidden Champion und der verrät uns im Laufe unseres Gesprächs, wie das mit dem Faktor V wie Vertrauen ist. Und unter anderem werden wir auch darüber sprechen, warum man einen Investor mit Bankmitteln wieder aus einem Unternehmen rauskauft. Begleiten tut uns derweil auch noch Christian Thün, der den Michael Wolz bankseitig begleitet. Also von daher erstmal herzlich willkommen Michael und herzlich willkommen Christian bei uns heute hier im Podcast.
Hallo.
Hi.
Ich starte gleich mal, Michael, mit der Frage, warum ist denn Faktor V wie Vertrauen so für dich der ultimative Wert im Business?
Ja gut, in der Bootsbranche hat man an sich das Problem, dass man kann ja nicht wie in der Autobranche irgendein Auto gegen die Wand fahren lassen und verschieden testen, sondern die Materialien ausprobieren und dergleichen. Sondern in der Branche ist das gängige Praxis, dass man Leuten vertraut. Also im Prinzip hat man natürlich eine Lösung, man kalkuliert es und dergleichen, aber am Ende des Tages zählt viel Vertrauen. Also ob die Eigentümerseite oder die Werftseite, jeder schaut nach Köpfen. Also sprich, haben wir schon mal ein gutes Projekt abgeliefert als Referenz oder hat man gute Erfahrungen mit diesen Zulieferanten gemacht. Das Gleiche gilt im Prinzip auch auf der Zulieferantenseite. Man hat natürlich, man kann das nicht ausprobieren, weil die Projekte sind sehr teuer, ist sehr gefährlich, wenn man dann daneben greift, sage ich mal, mit einem Zulieferanten. Also ist das schon so aufgebaut, dass man die Kette muss funktionieren, weil sonst die Kosten halt extrem hoch sind.
Der erste Versuch muss sitzen.
Der muss sitzen, genau. Und deswegen geht man selten oder sollte man eigentlich nicht irgendwas austesten, was dann zu hohen Schäden führen könnte.
Da bietet sich ja fast die Frage an, wenn ganz viel auf Vertrauen läuft. Man müsste ja relativ viel mit Verträgen regeln. Macht ihr sowas?
Es hängt von dem Kunden ab. Also umso größer die Projekte, umso riskanter, umso mehr wird natürlich mit Verträgen geregelt. Ein Vertrag ist aber praktisch immer dafür da, dass man eigentlich in die Schublade legt und dann später nur im wirklichen Worst Case dann herausholt. Häufig, beziehungsweise wir machen das eben so, dass wir sagen, ist nicht auf Einmaligkeit angelegt, sondern man versucht Dauergeschäfte mit den Kunden zu machen, sowohl mit Zulieferanten als auch mit den Werften. Das heißt, dass alle Seiten eigentlich ein Interesse haben, dass es weiterhin Geschäfte gibt. Also dass man eine vernünftige Lösung am Ende des Tages findet, wenn ein Problem eben auftritt.
Das ist insofern ein spannender Aspekt, weil man denkt, ja, mit über 100 Mitarbeitern, da wird es ganz viel Regelungen geben. Aber wenn ich das so höre, sind die meisten Regelungen irgendwie Auge in Auge und eigentlich auch nicht mal per Handschlag, sondern per Zuruf.
Ja, es ist im Prinzip, also es ist ja bei großen Projekten, zum Beispiel bei One-Off-Projekten, Megajachten, da ist es ja häufig so, dass es gibt die Eigentümerseite. Die bewerten das und sagen dann auch, geben eine Liste vor von Gewerken, von denen sie sagen, also bei diesem Gewerk will ich, dass mindestens diese Firma mit anbietet. Also die haben dann auch Firmen, mit denen sie sagen, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und das Gleiche gibt's, legt auch die Werftseite vor, diese Makers-List. Und, okay. Und dann wird im Prinzip ausgewählt oder bietet man an und kann auf die Art und Weise eben auch andere Vorschläge bringen für bestimmte Fragestellungen. Geht halt aufgrund dessen, dass das Vertrauen dann von mindestens einer Seite, also eigener Seite oder Werftseite eben vorhanden ist.
Das ist ja was, jetzt mal unabhängig von der Branche, was ja wahrscheinlich alle unsere Zuhörer, die ja aus dem Mittelstand kommen, gerne hätten oder auch selber leben, langfristige Kunden- und Lieferantenbeziehungen und auch mit Mitarbeitern und mit Banken oder mit Finanzgebern. Und manchmal macht man ja auch keine guten Erfahrungen. Und eine war ja, ihr hattet ja mal einen Investor, der lange bei euch ein paar Jahre investiert war. Und warum wolltet, musstet oder habt ihr euch dann am Ende für eine Trennung entschieden?
Ja, da ist auch wieder das Thema Vertrauen. Also im Prinzip, wenn beide Seiten eine andere Vorstellung haben, wohin sich die Firma entwickeln muss oder was zu tun ist, und dann das Vertrauen einfach nicht mehr vorhanden ist, dann gibt es, kann man sich vielleicht bekriegen und kann versuchen, da um die beste Lösung zu ringen, oder man findet halt einen Weg, ein geordnetes Auseinandergehen. Und das war auch bei uns der Weg, den wir dann gewählt haben, eben eine Bank suchen, mit denen wir den Weg dann gehen können und die Anteile dann eben entsprechend wieder zurückkaufen.
Wie lange war der Investor an Bord?
9 Jahre.
Das ist ja schon eine doch lange, lange, lange Zeit. Wenn man mal jetzt ohne Details so verraten zu wollen, aber was sind so divergierende Interessenslagen, warum das dann so schwierig wird mit jemand an Bord?
Also wenn es ist natürlich, wenn man nicht zum Beispiel keine Marktkenntnisse hat, also wenn man das Geschäftsmodell vielleicht auch nicht so begreift und versteht, wenn da unterschiedliche Interessen auch existieren, dann treten ständig immer Probleme auf. Also der eine will in die Zukunft investieren, der andere will der will sofort ein Ergebnis erzielen. Das ist eine Handlung, die man mit einer Werft vollzieht. Ist das auf die Zukunft ausgerichtet oder muss es sofort zu einem positiven Ergebnis führen oder zu einem noch besseren Ergebnis führen? Und wie gesagt, in unserer Branche ist es unabdingbar, dass man aufeinander vertraut, dass man auch das nicht auf ein Geschäft ausrichtet, sondern eben das Ziel haben sollte, regelmäßig mit den Kunden zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, an so einer Stelle wird auch klar, wenn jetzt, ich versuche es mal in meine Worte zu übersetzen, wenn es jetzt um einen größeren Betrag geht, den man jetzt in die Zukunft, wie du sagtest, investieren würde, um in 3, 5, 10 Jahren weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auf der anderen Seite wird der Investor sagen, ja, da hätte ich gerne jetzt als Ausschüttung, weil das könnte ich jetzt brauchen. Ein dickeres Auto wäre nicht schlecht oder die nächste Villa oder die nächste Yacht, ich übertreibe es jetzt. Aber dann kann man ja sehr schnell merken, dass die Interessenslagen ja weit auseinandergehen. Und wenn man dann auf die Suche geht nach dem Motto, das ist ja auch jetzt nicht Taschengeld, was da gesucht wird, sondern dann sind ja ein paar Euro. Wie gibt man denn dann auf eine Bank zu und sagt, ich würde gerne meinen Investor rauskaufen, oder was sagt man denen?
Ja, faktisch ist das natürlich so. Also,
ja, es ist jetzt nicht unbedingt das Victory-Zeichen mit dem V, sondern nach dem Motto, da hat das Vertrauen nicht ganz funktioniert.
Ja gut, man hat natürlich eine Idee, man hat einen Businessplan, ja. Zeigt auf, dass es anders besser laufen könnte, beziehungsweise auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und in dem Fall ist es natürlich, wir hatten mit der VR Bank zwar schon Kontakt, und die VR Bank war ja unsere Geschäftsbank auch, aber wir hatten praktisch ja nur ein Girokonto.
Nur laufendes Konto, das wollte ich gerade sagen. Konto, genau. Gehabt.
Und im Prinzip war ja auch nicht, für die Bank auch nicht klar, wie könnte das in einem weitaus tieferen Engagement, wie könnte das gut laufen. Und natürlich Da kommen wir wieder zum Thema Vertrauen. Da muss man natürlich auch in die Person Vertrauen haben, ne? Dass die das, was die umsetzen und was sie vorhaben, dass das auch die richtigen Leute sind natürlich, ne? Und wir haben da einen, glaube ich, intensiven Plan aufgestellt, auch mit vielen Zahlen hinterlegt, konnten, glaube ich, das auch gut untermauern, dass es dann die Zahlen deutlich besser werden würden, wenn es eben in unserem Sinne gehandelt wird, also eine andere Geschäftsstrategie umgesetzt wird, was auch letztendlich geklappt hat.
Dann gucken wir mal gerade den Christian Thien an. Das wäre eine gute Überleitung. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man bis jetzt ja nur ein laufendes Konto mit einem Unternehmen hatte und ihr seid ja, wenn ich das so sagen darf, sehr nischig unterwegs. Also so im Großraum Franken gibt es, glaube ich, nicht so viele Menschen, die Europa oder sogar weltweit für auch Mega-Yachten extrem aufwendig und teure und hochinvestive Deckbeläge liefern. Ihr hattet ja nichts zu verlieren, weil es war ja nur ein laufendes Konto. Und jetzt kommt einer zu sagen, ich würde gern euer Risiko ausbauen, indem ihr uns Geld leiht, damit ich meinen Investor rauskaufen kann, dann wird es bei uns besser laufen. So ungefähr, Short Story. Wie geht man denn als Bank mit so einer Anfrage um?
Und wie geht das im Tagesalltag?
Also vorneweg, das Thema Vertrauen, um ein bisschen auszuholen, war ja auch, es war nur ein laufendes Konto. Aber nichtsdestotrotz war die Firma Wolz und auch die Brüder Wolz bei uns im Haus gut bekannt.
Okay.
Und ich bin auch immer ein Freund, dass man es pragmatisch angeht. Und so kam es auch die Anfrage. Wir haben vorhin ein bisschen drüber gelacht, aber es war wirklich so, dass wir im Telefonat drüber gesprochen hatten. In der Vorgeschichte haben wir uns schon immer ein bisschen zu dem Investor ausgetauscht und der Herr Wolz hat mir immer auch berichtet, dass die Person, ich sag mal der Abgesandte des Investors, der war ja auch immer regelmäßig vor Ort im Unternehmen etc. Und da haben wir uns schon über das ein oder andere, ja, die ein oder andere Handlung und Entscheidung immer wieder mal ausgetauscht. Von daher wusste ich um das Verhältnis zwischen Investor und den Geschäftsführern Wolz.
Kam also nicht überraschend, okay.
Genau.
Gut zu wissen.
Das war schon bekannt, dass da unterschiedliche Ausrichtungen für die Zukunft quasi angedacht waren. Und das müsste, helf mir, Ende 2020 gewesen sein. Das weiß ich nämlich genau deswegen, weil Corona-Zeit. Da waren viele Abendstunden mit Videocalls, erinnere ich mich noch, dann immer dran in der heißen Phase. Und schlussendlich kam der Michael so auf uns zu und hat das so offenbart, sie haben eine Idee und würden das auch gern wieder quasi in die eigene Familie bringen, komplett. Und es ist ja, die Bank geht da ein Stück weit dann ins Risiko, um das zu begleiten. Auf der anderen Seite braucht es aber natürlich auch den Mut der Unternehmer selber, auch den Schritt dann nochmal zu gehen und auch den Aufwand zu gehen, um das zu tun. Und so haben wir uns dann nach und nach an dem Thema rangearbeitet. Das ging natürlich nicht innerhalb von wenigen Tagen, sondern es war ein Prozess. Wie strukturiert man es? Wie wird was abgelöst? Weil es ging jetzt nicht nur um die Anteile, auch Maschinen etc., dass man da ein Paket hatte. Und was auch von großem Vorteil war, die steuerliche Seite, also sprich die Kanzlei, die Firma Wolz begleitet, ist auch ein Netzwerkpartner bei uns im Haus. Also wir hegen auch ein Netzwerk zu Steuerberatern, Notaren, Rechtsanwälten, was wir immer sehr, sehr gerne pflegen, um dann eben auch schon in den Mandanten, die auch bei uns im Haus betreut sind, drin zu sein. Und da war es, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Herrn Wolz, der Kanzlei und uns. Und es war ziemlich schnell klar aus den Gesprächen heraus, dass wir das auch dem Herrn Wolz und seinem Bruder zutrauen.
Das hört sich cool an. Wie lange habt ihr gebraucht von der Anfrage bis zum Ablösen?
2,5 Monate.
Ja.
Wenn nicht.
Also es war schon ein Parfumsritt.
Das überrascht mich jetzt im Positiven.
Also es ist sehr, sehr schnell für so ein Vorhaben.
Ja, absolut. Weil da muss man sich ja relativ tief reindenken und auch die dauerhaften Auswirkungen sich klar machen. Und am Ende muss der dann rausgekaufte Investor ja auch noch mitspielen.
Ja. Ich glaube, da waren noch einige ICE-Fahrten zum Investor hin und zurück und Notar und so weiter dann drin.
Der wohnt weiter weg.
Ja, genau. Ja, okay. Es war aber, also wir mussten schnell handeln, weil tatsächlich auch ein Teil der Belegschaft das Vertrauen verloren hatte. Also das,
okay, wichtiger Grund. Mhm.
Auch schon wichtige Leute, das die Firma verlassen haben oder hatten und wir einfach handeln mussten. Also es war einfach nicht mehr eine Frage, können wir da lange
warten. War kein Luxusproblem mehr.
Ja, sondern also wir mussten schnell handeln und konnten dann Gott sei Dank auf mit Rückkauf der Anteile, den ganzen Prozess, die Fluktuation komplett stoppen. Ne?
Wichtiger Punkt. Mhm. Wie hat der Investor reagiert, als ihr ihm nahegelegt habt, dass ihr ihm das Geld wiedergibt?
Ich glaube, im ersten Moment war er sehr überrascht. Also
ich glaube, die haben es, um da kurz zu ergänzen, das ist gar nicht so zugetraut gehabt, ne?
Genau.
Sondern ich sag mal, unsere Gespräche gingen immer so ein bisschen hinter verschlossener Tür noch und noch gar nicht so in der großen Runde, sondern wir wollten erst die Weichen stellen, bis wir spruchreif sozusagen sind. Und ich glaube, so habe ich den Eindruck gehabt, dass die quasi nicht damit gerechnet haben und es auch nicht zugetraut hätten.
Genau, also deswegen war der Zeitplan auch sehr kurz gesetzt, weil sie von sich aus gedacht haben, das ist jetzt irgendwie so eine Nebelkatze. Und deswegen waren wir auch gezwungen, wir hatten selber das Interesse, dass das schnell über die Bühne geht, eben um bestimmte negative Entwicklungen einfach aufzuhalten. Aber es war natürlich auch nicht unbedingt das Vertrauen da, dass das geschaffen wird. Ich meine, das sagt ja auch viel aus über das Verhältnis, wie es am Schluss war. Mit dem Investor.
Ein spannender Punkt ist ja, man könnte ja auch die Angst haben, wir kommen jetzt vom Regen in die Traufe. Es gibt ja immer diesen gern genommenen Spruch, dass ja bei Sonnenschein Banken ja ganz viel Kohle raushauen und bei Regen sofort die Schirme wieder einklappen. Und wenn wir jetzt ja bei Faktor V sind, wie Vertrauen, wie stellt sich denn das Vertrauensverhältnis jetzt aus deiner Unternehmersicht gegenüber der VR-Bank? Fängt ja auch mit V an, zufällig, jetzt mal ein bisschen Wort gespielt. Ein bisschen gequält, nee, komm. manche Leute sagen ja, VR steht für Virtual Reality, aber wir sind ja im richtigen Leben. Also jetzt wieder zurück. Bei Banken gibt es ja immer mal gerne auch berechtigte, unberechtigte so Ressentiments zu sagen, komm, kannst du denen wirklich vertrauen, wenn ich jetzt den einen nach Hause schicke und die nächsten regieren mir auch wieder rein und wollen dann quasi täglich irgendwie ein Reporting haben und das und die Entscheidung, gehe ich mit oder nicht. Das ist ja ein ganz kalter Sprung ins kalte Wasser, aber das ist ja einfach ein neuer Sprung. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
Ja, aber das sehe ich sehr positiv. Mhm. Also weil ich die Bank, und das war mir von Anfang an wichtig, die sehe ich auch als Sparingspartner. Also das heißt, ich will nicht einsame Entscheidungen treffen und dann irgendwann, wenn sie nicht hinhauen, dann eben irgendwelche Ausreden suchen wollen, warum das nicht geklappt hat. Und wenn es gut ist, bin ich der große Hero. Das ist nicht meine Herangehensweise, gut. Sondern wenn wir... Also ich will der Bank, die nehme ich mit, also erzähle von den Plänen, den Überlegungen, hoffe auch oder erwarte auch ein Feedback, auch eine Einschätzung, weil das sicherlich helfen kann. Also einfach auch aus Sicht von einer, ich sage mal jetzt in dem Fall Investor, dass die Bank eben eine Rückmeldung gibt, haben sie sich das gut überlegt im Prinzip oder ist es... steht die Finanzierung, kommt das Geld rein, ist das riskant, vielleicht auch so aus ihrer Erfahrung, was selber so am Markt passiert und all diese Themen. Einfach, dass man darüber auch reflektiert. Mhm. eine Bank ist natürlich auch auf eine andere Art und Weise, greift natürlich nicht mit rein. Also solange es gut läuft, dann sowieso nicht. Aber wir kriegen von der VR Bank eben entsprechend Rückmeldung. Und das ist halt, das ist das Positive. Und was für uns sehr viel Vertrauen auch geschaffen hat von Anfang an ist, wir hatten in unserem Plan eigentlich vor, einen strategischen Partner mit reinzunehmen, um einfach das finanziell besser wuppen zu können. Und nach wenigen Monaten kam schon das Signal von der VR Bank, wir werden nicht drauf bestehen, dass ihr den reinholt, wenn ihr es auch ohne schafft. Also wir haben das Vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man 9 Jahre das anders erlebt hat, dann ist das sehr angenehm. Also dass man im Prinzip offen und über solche Situationen einfach reden kann und die beste Lösung angeht und nicht eine Lösung, weil sie mal geschrieben ist, dann muss sie konsequent so umgesetzt werden.
Ah, okay. Ein anderer Aspekt könnte ja auch sein, das Thema Eingriff in Entscheidungen. Der Investor, der gilt ja in der Bilanz als Eigenkapital, oder? Der wäre ja bei Gesellschafterbeschlüssen, je nach wie man das so geregelt hat, wäre der ja dabei, während die Bank ja mit Fremdkapital, da redet man, aber eigentlich sind die ja im Tagesentscheidungsreglement nicht mit drin.
Genau.
Aber man redet trotzdem.
Genau.
Und dann, aber das kann der Christian wahrscheinlich besser beantworten oder Michael der natürlich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ja alleine der Erwartungshorizont bei der Bank machen wir eine 10-Jahres-Finanzierung und hätten die oder 20, was auch immer, wahrscheinlich eher so in dem Bereich 10, da hätten wir gerne einfach einen langfristigen, soliden Plan, wie nach 10 Jahren das Geld wieder da ist. Aber wir müssen nicht zwischendurch die fetten Autos kaufen oder mal schnell Kurzfristinteressen haben. Das ist ja eigentlich planbarer, oder? Wie sehe ich das?
Nochmal für uns Unternehmer.
Ja gut, wir haben die Finanzierung ist etwas kürzer. Mhm. Ist, glaube ich, auf 7 Jahre angelegt.
Ja, aber so ungefähr Horizont. Ja. Also jetzt nicht auf übermorgen, genau.
Genau. Und wir haben auch so einen langen Plan oder einen relativ langen Plan, ich meine 5-Jahres-Plan aufgestellt. Wir haben den Vorteil, das ist natürlich jetzt ein Vorteil für unsere Firma, dass wir so ganz große Projekte, die laufen ja teilweise erst in 3 Jahren dann in der Hochphase mit hinein. Also du kannst schon relativ lange planen. Mhm. Geht natürlich über das Seriengeschäft, das läuft mal besser, mal schlechter. Da hast du natürlich eine gewisse Schwankungsbreite, aber du hast eine relativ guten Planungshorizont für 2-3 Jahre. Also von daher ist das.
Kommt das der Bank natürlich sehr entgegen.
Kommt das entgegen, klar. Das setzt natürlich voraus, dass man die Planung im Griff hat.
Ja. Und das Organisation stimmt, ja. Genau. Und auch das Vertrauen zwischen Kunden, Lieferanten, Werften, ja. Weil sonst ist die langfristige Planung ja auch
nicht. Weil ja auch so das Thema Materialpreise zwischendurch auch ein wenig, variabel. Ja. Da muss man ja auch miteinander reden, oder? Weil das könnte ja auch die eine oder andere Finanzgrenze sprengen, wenn Holzpreise sich mal kurz verdreifachen.
Genau, also das ist ja auch was, was eben auch dann jetzt in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Dann ist es eine Verknappung an Material da, dann haben wir uns eben eingedeckt, informieren aber natürlich die Bank darüber und sagen, pass auf, wir bauen jetzt Bestand auf
bewusst.
Genau, und fahren dann kontinuierlich wieder ab, sodass wir eine Transformation auch schaffen von einem Material auf ein anderes, ohne dass wir in Lieferverzug geraten gegenüber unseren Kunden. Das hilft uns jetzt aktuell, das haben wir in 2021 gemacht, also direkt nach der Übernahme war das schon möglich und dann konnten wir im Prinzip Lager aufbauen und haben eben 2 Jahre Zeit gehabt, für die Branche auch so eine Transformation hinzubekommen. Was uns hilft, weil mittlerweile wir tatsächlich auch wissen, dass die Werften, weil wir einer der wenigen waren, die liefertreu waren, dass sich das jetzt eben auswirkt, positiv auswirkt.
Weil ihr auch den Lagerbestand erhöhen konntet, wichtiger Punkt.
Genau.
Wie oft redet ihr miteinander?
Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, korrigiere mich gern alle 4 Wochen.
Stimmt. Ja, sicher, ja. Und dann halt mal, wenn die Quartalszahlen da sind oder
genau, dann setzt man sich auch zusammen intensiver. Zusammen. Ja. Aber telefonieren alle 3-4 Wochen bestimmt.
Also relativ hohe Taktung, was ja auch wahrscheinlich bei den Volumina wichtig ist. Genau. Das hört sich gut an. Ich glaube, wenn ich jetzt Hörer wäre, dann würde ich mir die Frage stellen, jetzt mal völlig andere Baustelle. Wieso ist man denn, ich meine, das Frankenland ist ja jetzt nicht unbedingt für Yachten und Megajachten und Holzboote und wie kommt man denn dazu? Das nächste Meer ist ja mal, weiß ich nicht wo, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich das Mittelmeer eher. Zur Nordsee ist ja ein bisschen weiter. Wie kommt man denn dazu, mitten im Mittelgebirge, im Frankenland, sich auf Bootsdecks zu konzentrieren? Weil, und das auch noch europaweit machen und so in so einer extremen Nische und das auch noch so erfolgreich, also das ist ja schon irgendwie überhaupt der Hammer. Wie kommt man denn an so eine Nische?
Also ist praktisch über die Bavaria Yachtbau entstanden. Die ist ja nur wenige Kilometer von uns entfernt. Wir sind zum Bootsbau gekommen, als Bavaria bzw. die Mutterfirma Heablast seinerzeit in die Insolvenz gegangen ist, aber die Werft an sich eine grundsolide Substanz hatte. Haben aber viele Zulieferanten im Prinzip die Geschäftsbeziehung gekappt mit Bavaria. Und da haben die halt in der Vergangenheit eben, davor hatten die ihre Sachen viel aus den typischen Wassersportregionen Norddeutschland, Skandinavien bezogen und haben dann eben versucht, nach dieser Insolvenz Anbieter aus der Region zu bekommen. Und da wir im Prinzip schon immer so familiär, immer so darauf ausgerichtet waren, uns für etwas ungewöhnlichere Produkte eben auf die zu spezialisieren, haben eben das auch angeboten. Also kam über den Innenausbau Formsperrholzelemente dann Schritt für Schritt dann eben zu den Schiffsbodenbelägen. Und da das ist am Anfang funktioniert hat, dann wurde das Geschäft mit Bavaria sukzessive ausgebaut. Und irgendwann hat man gesagt, also wenn es mit Bavaria funktioniert, warum nicht an andere Werften liefern? Und wir hatten da auch schon ein hohes, auch wieder vertrauendes Thema, der Konstrukteur von Bavaria, also der praktisch alles für Bavaria zu der Zeit gemacht hat, war auch sehr erfolgreich in Europa. Und der hat eben gesagt, also ihr seid im Innenausbau zwar gut, aber da gibt es viele, die auch günstiger sind, aber im Schiffsbodenbereich seid ihr mit Abstand die Besten. Und der hat halt Kunden in Frankreich, Belgien, Italien gehabt und gesagt, okay, gut, dann hatten wir die ersten Kontakte über ihn und später dann halt ist man auf andere Kunden zugegangen und von alleine und hat dann das Produkt angeboten. Mhm. Aber es ist im Prinzip wir kommen eben von der technischen Lösung und haben etwas entwickelt, was zu der Zeit es nicht gab und es hat halt den Prozess, den Fertigungsprozess in den Werften beschleunigt. Und was man bei der einen oder anderen Werft sehr wichtig ist, die Reklamationsquoten sind dramatisch zurückgegangen. Also wir haben, unsere Lösung ist halt eine Lösung, die eben auch unter schwierigen Bedingungen auf See oder in Eisregionen oder in sehr heißen Regionen immer noch sehr gut funktioniert.
Zwei Fragen hätte ich ja noch zu zwei Themen. Das eine ist zum Thema V. Ihr habt ja am Ende auch noch eine Sonderlösung geschaffen mit der VR Crowd, wo wir, glaube ich, noch kurz einen Ausflug hin machen sollten. Und der zweite, ihr seid ja in einer extremen Nische und die ganze Welt, zumindest mal in unserem Denkumfeld, ja an Arbeitskräfte oder Fachkräftemangel. Und so nischig und so, mal in der Größe. Jetzt würde ich ja nicht auf die Idee kommen, dass rund um Würzburg so die Mega-Schiffsbauer zu finden sind. Also auch das Thema Vertrauen. Wie findet ihr denn gute Leute, dass ihr den Qualitätsstand und auch das Wachstum so halten könnt?
Also prinzipiell sage ich immer, wichtig ist, dass die Leute einen Darm im Leib haben. Also weil ein Bootsbauer ist praktisch nicht zu finden bei uns. Also da geht auch keiner von der Küstenregion zu uns. Also
das wäre so die Vermutung, genau.
Das ist, kann man im Prinzip ausschließen. Ja, also wir, wenn Leute kommen, ob die jetzt gelernt sind oder ungelernt, wir testen die aus, wir tun die in verschiedenen Bereichen einsetzen und versuchen, die Talente, die die Leute mitbringen, entsprechend gut einzusetzen. Also wir sind schon immer darauf ausgerichtet gewesen, nicht explizit genau eine Stellenbeschreibung zu haben und genau die Person zu suchen, sondern wir schauen uns die Leute an, was bringen die an Talent mit und dementsprechend werden sie eingesetzt.
Der Blick auf Talent, okay, verstanden. Mhm. Und wie wirkt da der Faktor V, wie Vertrauen so zwischen euch als Brüdern in der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden, wie ist da euer Verhältnis?
Ja, wir sagen auch, jetzt nehme ich mal zum Beispiel Leute in der Verwaltung, wir schaffen immer Rahmen. Wir sagen, von hier bis hier, da bitte handle selbstständig und versuche das Problem zu lösen, weil wir geben dir das Vertrauen, dass du das kannst. Mhm. Wir haben das, wir sehen ja, dass du die und die Aufgabe gut lösen kannst. Du darfst dich frei entfalten, du darfst dich entwickeln in der Firma. Wir wollen nicht so enge Rahmen oder Vorgaben, weil das Problem ja auch darin besteht, sage ich mal, wir haben aufgrund dessen, dass wir im Schiffsbau tätig sind, dass wir also extreme Belastungen auf den Materialien ja wirken und und dass es immer wieder neue Fragestellungen gibt. Man muss sich immer neu reindenken.
Ich würde sehr selbstständig und sehr, sehr professionell agieren können.
Und genau, und man hatte auch mit Ausland Geschäfte zu tun, innerhalb Europa, außerhalb Europa und so weiter. Also dafür sind wir letztendlich auch klein, für die ganze Komplexität der verschiedenen Fragestellungen. Und also wir brauchen tendenziell immer Leute, die sich was Neues auch zutrauen, die halt dann zur Fortbildung gehen über Zollfragen und, dass sie halt einfach sich selber das so einen Bereich sich auch erschließen und dass man im Team arbeitet, dass man einfach, cool. Wenn man selber nicht weiterkommt, den Kollegen oder die Kollegin dann fragen kann und man dann im Team dann das Problem dann entsprechend löst. Weil diese Experten, die man eigentlich benötigen würde, die gibt es so nicht. Die kriegt man nicht gebacken, sondern die muss man formen.
Ziehen. Okay, ja? Cool. Ja. Ja, deswegen war die Frage nochmal wichtig, weil offensichtlich ist es ja so, dass ihr die Leute ja gefunden habt, sonst wären die nicht da, über 100. Und das Ziehen der eigenen Talente ist ein anderer Blick, als zu sagen, ja, es gibt ja keine fertigen Fachkräfte und wir machen jetzt den Laden zu. Nee, da gibt er ja auch in Vertrauensvorleistung sagen, wenn du das kannst, darfst du das auch machen. Und das ist ja, finde ich, auch eine sehr bemerkens- und erwähnenswerte Eigenschaft von Unternehmern, auch wieder Faktor V. Dann gehen wir mal zur VR-Crowd. Jetzt habt ihr ja irgendwer auch immer die Idee gehabt, man könnte ja einen Teil des Wachstums auch in die Breite geben und andere Leute daran mitbeteiligen. Vielleicht, Christian, mal aus deiner Sicht, Bank, wie seid ihr auf die VR-Crowd-Lösung gekommen und Michael, warum habt ihr mitgespielt? Aber fragen wir jetzt mal den Christian.
Also das Thema VR-Crowd war dann nach dem Wiederrückkauf quasi nachgelagert, eineinhalb Jahre sowas, um dann eben, wie es der Wolf schon gesagt hatte, eben in die Zukunft zu investieren. Ja, also Stichwort nachhaltig.
Ich glaube, wir müssen auch nur sagen, was ist die VR Crowd, weil das wahrscheinlich nicht jeder Hörer gleich weiß.
Genau, komm ich gleich drauf, genau. Also dann quasi in die Zukunft wieder zu investieren. Und da gab es auch einen Dreijahresplan, wann welche Investitionen dann anstehen und so weiter. Und dann haben wir uns hingesetzt und wie können wir das realisieren. Und wir hatten im Vorfeld, die VR Crowd gibt es seit 2018, schon mal drüber gesprochen und fanden es auch beide damals schon eine super Idee für die Zukunft und haben auch dann diese Zukunftsinvestition zum Teil darüber abgebildet. Die VR Crowd ist eine komplett digitale Online-Plattform, die die VR Bank Würzburg mit einem Fintech aus Frankfurt, Portagon, entwickelt hat. Sitzt mittlerweile in Würzburg, ist eine 100% Tochter von uns. Und die VR Crowd bietet die Möglichkeit, auf der einen Seite des Projektträgers, also die Volz Nautic, um Gelder bei Anlegern der Crowd einzusammeln, um gewisse Projekte dann zu finanzieren und umzusetzen. Der Anleger hat die Chance damit, das ist auch einmalig, in den Mittelstand zu investieren. Ansonsten kann ich ja immer nur in die großen Blue Chips, ob es jetzt große DAX-Unternehmen sind, über Aktienwerte quasi zu investieren, aber in den Mittelstand eben nicht. Und da bietet die Plattform die Möglichkeit für den Anleger, dort zu investieren.
Hat den auch durchaus in kleineren Tranchen.
So ist es, genau. So
ab 250 Euro oder korrekt. Was ist, glaube ich, der Mindest.
Genau, sind 250 Euro. Hat für den Anleger auch keinerlei, wie man es vielleicht von Fonds oder Ähnliches kennt, Ausgabeaufschläge, Depotgebühren etc. Kann ich mit meinem Smartphone zu Hause machen und in diverse Projekte investieren. Das Projekt Volsnautic. Ich erzähle auch keine Geheimnisse oder interne, ist alles offiziell steht auf der Plattform. Steht
auf der Plattform.
Genau, waren 1,1 Millionen. Das war auch innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube 3-4 Tage ja, quasi komplett gezeichnet.
Schnell. Ich kriege ja immer den Newsletter und bis man da reagiert hat, genau. Ist er schon wieder verkauft.
Genau, mittlerweile ist es sogar noch schneller geworden, da dauert es in der Regel gar keinen Tag mehr.
Nee, ist immer weg.
Genau. Genau, und hat eben den Vorteil, dass der Anleger, der gibt faktisch ein Nachrangdarlehen, also ist, Fachbegriff Mezzaninkapital, und der Projektträger erhält dadurch eigenkapitalähnliche Mittel. Das heißt, es eröffnet für uns als Bank auch eine andere Bewertung in der Bilanz. Ja, weil wir dann sagen, wir können
das für alle ein Win-Win und es genau. Sind ja auch relativ kurze Laufzeiten.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5 Jahre und dann ist ja rum und dann ist Geld auch wieder da und das hilft ja allen. Und ich finde auch gerade so die charmante Idee, dass man aus dem Mittelstand der Region in den Mittelstand der Region investieren kann.
So ist es.
Und sagt, oh, da habe ich auch schon mal, guck mal, die kenne ich und da arbeite ich oder wie auch immer. Und
das ist natürlich ein anderer Zugang.
Und damit kann man natürlich auch Wachstum auf breitere Beine stellen und möglicherweise auch die Ertragsströme, die Renditezahlen sind ja durchaus auch attraktiv.
Ja, du kannst ja auch aus deiner Sicht berichten gern von der, ist, von der Crowd.
Genau, also für uns als Unternehmung hat es halt, es ist nicht die billigste Form, aber es hat den Vorteil, dass wir nicht limitiert sind im Wachstum. Also das heißt, wir wollen ja wir haben ja jetzt nicht zurückgekauft und wollen jetzt einmal eine Investition machen und dann ist es für die nächsten Jahre gut, sondern wir wollen ja auch offen sein und die Möglichkeit haben, dass wir ständig uns auf die neuen Dinge eben einlassen können und auch in Umsatzregionen hineinwachsen können, wo wir wissen, dass wir dann einfach eine hohe Umsatzrentabilität haben. Und dafür sind dann sicherlich auch Investitionen in Maschinen und dergleichen, IT und so weiter notwendig. Und wenn ich jetzt aber alles mit nur reinem Bankkredit machen würde, dann sind meine Sicherheiten irgendwann mal zu.
Sehr schnell aufgebraucht,
ja. Genau, und dann bin ich limitiert. Und über dieses Mezzanin, über die VR Crowd, habe ich dann einfach mehr Luft, also eine ganz andere Bilanzstruktur.
Oder Zusatzhebel, ja, definitiv. Ja. Deswegen waren wir da auch nochmal zum Thema Vertrauen in die Region, in die Bank, in die Zusammenarbeit, dann jetzt in die Crowd als Schwarmfinanzierung. Nochmal ein wichtiger Aspekt, den, glaube ich, viele Leute auch gar nicht kennen, dass das geht. Und fand ich eben nett, die Randbemerkung, ja, unsere Mitarbeiter haben auch da rein investiert. Das spricht für euch. Ist ein guter Punkt. Jetzt zum Ende unseres Gesprächs finde ich immer da ganz gut, wenn man jetzt als noch ein paar Tipps mit auf den Weg kriegt und sagt, naja, wenn ich jetzt selber überlege, so Vertrauen als Erfolgsfaktor für Wachstum, für auch mal schwierige Situationen wie die mit dem Investor, also echte Challenges zu lösen. Was würdest du, Michael und Christian, was wollt ihr denn unseren lieben Hörern noch mit auf den Weg geben zum Thema Erfolgsfaktor Vertrauen?
360 Grad. Drei Tipps für dich.
Ich habe mir das auch auf der Herfahrt schon überlegt, wenn so eine Frage oder eine ähnliche
Falls
Frage,
so eine Frage käme, könnte ja vorkommen.
Und dann
alles gut.
Ich hatte gestern mich auch mit anderen Unternehmern auch getroffen und war das auch ein Thema. Und dann haben mal viele auch gesagt, ich würde es auch über Verträge absichern. Ne? Aber Verträge sind ja auch, ist ja auch ein Kostenfaktor. Ne? Also wenn ich das Vertrauen nicht in meine Geschäftspartner habe, sei es jetzt Mitarbeiter ist ja auch ein Geschäftspartner. Ne?
Oder definitiv.
Und in meine Zulieferer, meine Kunden und dergleichen. Wenn ich alles über Verträge ins Kleinste definieren möchte.
Könnte ich mein Geschäft zumachen.
ja, dann bin ich eigentlich nur noch mit Vertragswesen beschäftigt. Dann hätte ich ja ein Jurastudium machen können. Ne? Also das im Grunde genommen ist das ein Abwägen. Vertrauen zu haben, spart auch Geld auf eine Art und Weise. Ist ein höheres Risiko, logisch, aber es spart auch Geld, weil ich im Prinzip geringere Anwaltskosten habe und ich habe selber mehr Zeit für meine Sachen, um meine Firma voranzubringen. Und also von daher ist, wenn man zu misstrauisch ist, blockiert es, glaube ich, auch. Also man muss ein gutes Maß zwischen Vertrauen und Vertragswesen finden.
Das ist ja, auch mit Vertragswesen nicht das Spiel. Guter Punkt, genau. Christian, aus deiner Sicht?
Also das, der letzte Punkt, das ist auch so bei mir im Kopf, die Balance muss passen. Ja, also ich kann, wie der Wolf gesagt hat, alles regeln, alles machen, alles tun. Aber dann am Ende des Tages, wenn ich bis ins letzte Detail mache, dann finde ich auch was, wo es jetzt nicht gepasst hat. Wenn ich das nicht geregelt hätte, wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen. Mhm. Und ja, wenn wir Kredite vergeben, dann ist es ein Vertrauensvorschuss ein Stück weit. Wenn der quasi, ja, der Vorschuss belohnt wird, beziehungsweise unterstrichen wird, so wie es auch hier ist und mit Sicherheit in Zukunft sein wird, dann ist es das Beste, was zwischen Bank und Mittelstand, glaube ich, sein kann. Also ich glaube auch, dass gerade die Genossenschaftsbanken in einer gewissen Größe eben nah am Kunden sind und dann auch schnelle Entscheidungen mal getroffen werden können innerhalb von 1-2 Tagen. Und das macht, glaube ich, auch so unser Firmenkundengeschäft im Mittelstand aus, um da schnell handlungsfähig zu sein und schnell unter die Arme zu greifen, bevor bei irgendwelchen anderen Großbanken erst nochmal das dreimal durch die halbe Bundesrepublik muss und dann ist es eh schon zu spät gewesen. Das ist, glaube ich, das Thema Vertrauen, was man sich gegenseitig, aber auch wieder jeden Tag neu erarbeiten und neu auszahlen muss gegenseitig. Also es ist kein Dauerbrenner, sondern es muss leben und durch den regen Austausch, den wir jetzt auch haben, wird es auch gefüttert.
Aufbauen dauert länger, ruinieren geht schnell. Ja. Mir fällt gerade noch, warum auch immer, ein Zitat ein. Ich weiß nicht, ob es genau hinkriegt. Da gibt es ja mal oder gab es einen so einen israelischen Stargeiger, den Yehudi Menuhin oder so ähnlich, sprach der sich richtig. Und irgendwie habe ich ein Zitat im Ohr und da ging es auch um Vertrauen. Und sagt er vertraut immer erstmal so lange jedem, bis das Gegenteil bewiesen haben, weil ansonsten würde seine ganze Lebensqualität ruinieren, wenn er erstmal jedem misstrauen würde, dann wird das Leben auch schnell vorbei. Also von daher glaube ich, dieser Vertrauensvorschuss, der muss sich natürlich bewähren und von daher glaube ich, haben wir da mit Erfolgsfaktor Vertrauen einen guten Punkt. Das wäre eine nette Aufgabe für euch, liebe Hörer, nach dem Motto, wie macht ihr das denn mit dem Vertrauen? Und dann vertrauen wir darauf, dass ihr in der nächsten Sendung wieder zuschaltet. Vielen Dank für euer Mithören. Vielen Dank, Michael, für die Insights. Vielen Dank, Christian, für die Banksicht. Und dann freuen wir uns, wenn ihr demnächst wieder dran seid und empfehlt den Podcast gerne weiter. Bis bald. Ciao.
Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
Den Link dazu findest du in den Shownotes.